Herzlich willkommen zum ICB Ministry Training. Und mein Name ist Mario Warnschaffe und wir haben ein Modul, ein Curriculum, das ganz besonders den Mitarbeitern und den Leitern in unserer Church dienen soll und darüber hinaus. Und wenn du noch nicht Mitarbeiter bist oder noch nicht Leiter, aber vielleicht zugeschaltet hast, dann ist das vielleicht der Grund, dass Gott dir ein Verlangen, ein Feuer in dein Herz gegeben hat, Gott zu dienen mit deiner Gabe. Und das ist großartig, denn auch in der Bibel lesen wir von Paulus, wie er zu Timotheus sagt, fache an die Gabe, die Gott dir gegeben hat, denn wir alle, wir sind Diener Gottes und Gott freut sich darüber, wenn wir unsere Gaben hineinbringen in das Reich Gottes. Ich würde gerne auch beten, dass der Heilige Geist uns heute führt und leitet und dass er uns das Wort Gottes erleuchtet und erklärt. Heiliger Geist, wir danken dir, du bist der Autor der Schrift, Herr, und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns heute lenkst und leitest, Herr, auch in unserer Lektion über Leiter. Was ist ein echter Leiter? Was ist ein echter Hirte? Und segne du uns, verändere auch unsere Herzenseinstellung, wenn wir dein Wort hören, in Jesu Namen. Amen. So, ich habe vor einiger Zeit, hier aus unserem Buch Kickstart, Handbuch für Leiter, das kannst du auch bestellen auf unserem Blog und unserem Shop www.mariowarnschaffe.de und dort haben wir über das Kapitel Leiterschaft, und zwar biblische Leiterschaft anhand des Vorbilds von Jesus. Das ist übrigens auch die Predigtreihe, die wir im Moment haben. Der Herr ist mein Hirte und wir möchten gerne lernen, wie hat Jesus eigentlich geleitet. Jesus stellt sich selbst dar als guter Hirte, der seinen Schafen vorangeht. Und wir haben in einer vergangenen Lektion haben wir über die 4 Autoritätsstufen eines Leiters gesprochen. Die niedrigste, aber wahrscheinlich weit verbreitetste Autoritätsstufe ist die Leitung durch Position. Ja, das heißt, irgendeiner, unser Chef vielleicht, hat uns ein Schild an das Revers geheftet, Leiter. Und das trägst du auch immer brav rum und jeder, der das Schild sieht, weiß, du bist der Leiter. Und Leute folgen dir, weil du von deinem Chef in eine Position gesetzt worden bist und sie folgen dir, weil sie, und das ist das Schlüsselwort, weil sie müssen sich dir unterordnen, weil das ist die Struktur, das ist die DNA deines Betriebs. Das ist allerdings die niedrigste Form der Autorität. Es gibt eine weitere Autoritätsstufe, das ist Respekt und Leistung. Ja? Leute folgen dir, weil Gott dich gesegnet hat. Alles, was du tust, verändert sich in Segen. Alles, was du anfasst, verändert sich in Gold. Ja? Leute bewundern dich, Leute respektieren dich, weil du siehst, sie sehen etwas in deinem Leben. Gott ist mit dir, so wie bei Josef. Alles, was er tat, gelang ihm. Warum? Weil der Herr war mit ihm. Und du bist eine gesegnete Frau, ein gesegneter Mann Gottes. Alles, was du tust, gelingt dir und Leute schauen dich an und sagen, wow, er oder sie ist erfolgreich. Ich möchte gerne ihm dienen. Ich möchte gern Teil ihres oder seines Teams sein, weil sie dich respektieren. Weil sie auch diese besondere Salbung vielleicht haben möchte, die auf deinem Leben ist. Das nennen wir die zweite Autoritätsstufe. Leute folgen dir und das ist das Schlüsselwort, weil sie Respekt haben vor deiner Leistung. Es gibt aber eine noch höhere Autoritätsstufe. Leute folgen dir nicht nur, weil sie müssen, nicht nur, weil du der Leiter bist, weil du ein Schildchen hast, nicht nur, weil du erfolgreich bist und gesegnet bist von Gott, sondern Leute folgen dir, weil sie gern in deiner Nähe sind. So hat Jesus übrigens auch geleitet. Wenn wir sehen die Berufung seiner ersten Jünger im Johannes, da hat er seine ersten beiden Jünger, hat er gesagt, kommt und seht. Ja, er hat sie in sein Haus eingeladen. Er hat mit ihm Abendbrot gegessen. Er hat kein Seminar gemacht. Er hat ihnen auch nicht erklärt, wie die nächsten 3 Jahre aussehen. Er hat einfach mit ihnen eine gute Zeit gehabt. Und sie folgten ihm nach, weil sie spürten, Jesus war ein anderer Mann. Er war nicht so wie die Rabbiner, wie die anderen Rabbiner. Sie spürten, da war etwas von dem Charakter und dem Charisma von Jesus. Die Leute folgen dir, weil sie spüren, du bist ein Mann, eine Frau von Charakter und man kann mit dir connecten. Jesus sagt, was sehr interessant ist in Johannes 10, dass seine Schafe, die nennt er mit Namen. Das heißt, Jesus hat eine Beziehung aufgebaut. Jesus interessiert sich für sein Team, für seine Schafe. Er weiß die Namen, also er weiß die Identität dieser Schafe. Aber es heißt auch, sie hören seine Stimme, einem Fremden aber folgen sie nicht. Das heißt also, diese Position ist die drittstärkste oder die dritthöchste Position. Man nennt sie Beziehung. Leute folgen dir, und das ist das Schlüsselwort, weil sie eine Beziehung zu dir aufgebaut haben. Sie vertrauen dir und sie folgen dir, weil sie wissen, wer du bist. Und sie wissen auch, dass dein Leiter weiß, wer du bist. Kommen wir, und da wollen wir jetzt so ein bisschen das vertiefen, das ist jetzt nochmal eine Wiederholung vom letzten Mal, zu der höchsten Stufe der Autorität. Viel höher als die Stufe der Autorität, viel höher als die Stufe des Respekts, viel höher als die Stufe der Beziehung. Es ist die Stufe von Multiplikation und Reproduktion. Leute folgen dir, Leute wollen in dein Team, weil sie spüren, du bist nicht nur ein Leiter, du bist nicht nur ein, Paulus nennt das Zuchtmeister. Zuchtmeister sind Leute, die wissen ganz genau, was in deinem Leben nicht stimmt. Ja, mit denen bist du eine Stunde zusammen und hinterher bist du total depressiv, weil sie dir all deine Fehler gezeigt haben. Die wusstest du vorher auch schon, aber Zuchtmeister wissen genau, was falsch ist in deinem Leben und sagen dir drei Schritte, wie du dann da rauskommst. Aber Väter, Paulus schreibt zum Beispiel, ihr habt viele Zuchtmeister, aber nur wenige Väter. Väter sind Menschen der Reproduktion. Das heißt, sie zeigen dir nicht nur, was du falsch gemacht hast, sondern wenn du mit ihnen zusammen bist, dann gehst du von diesen Leuten weg und sagst, ich weiß, ich kann es schaffen. Ja? Ich weiß, mein Vater glaubt an mich. Ich weiß, da ist jemand, der spricht in mein Leben, du schaffst das. Ich glaube an dich. Ne? Das nennt man Vaterschaft. Das sind Leute, die in dir Potenzial sehen. Die sind Leute, die haben die Brille von Jesus. Jesus hatte eine Jesusbrille. Er sagte zum Beispiel zu einem Simon, Simon ist ja ein aramäisches Wort und heißt so viel wie ein Schilfrohr. Ne? Ein Schilfrohr wird vom Wind hin und her geweht. Und so war ja auch der Petrus von seinem Charakter her, ne? Er war mal hoch, mal tief, mal sagte er, ich will für dich sterben. Dann ein paar Tage später oder einen Tag später, ich kenne diesen Mann nicht, nicht wahr? So war Petrus von seinem Charakter. Aber Jesus sah in ihm etwas, was kein anderer sah und sagte, du wirst nicht mehr Simon heißen, ich nenne dich Petrus. Und Petrus ist Steinchen, ja? Petra ist ja der Fels, wir wissen ja, wer der Fels ist, das ist Jesus Christus. Und Petrus ist Steinchen. Das heißt, Jesus hat in ihm eine Natur, eine Christusnatur in ihm gesehen. Und er hat ja damit nicht gesagt, Petrus war der erste Papst. Das ist ja die eine Interpretation, die viele kennen. Sondern er sagte, ich sehe etwas in dir, das ist eine göttliche Natur, eine göttliche Berufung. Und die ist manchmal verborgen, können andere Leute nicht sehen. Ja. Andere Leute, wenn sie dich anschauen, dann sehen sie nur den Simon. Dann sehen sie nur, dein Leben ist ein Chaos. Heute so, morgen so. Und dem können wir sowieso nicht ins Leiterteam aufnehmen. Aber Jesus war anders. Jesus sah Dinge, die andere Leute nicht sahen. Ja. Jesus schaut das Unsichtbare und er setzt es frei. Wenn er in unser Leben spricht, dann verändert sich unsere Natur. Interessanterweise war das ja in Matthäus 16, da ist ja vorher etwas anderes passiert. Da war ja ein geistliches Erlebnis, was Petrus hatte. Ihr kennt die Geschichte, da fragt Jesus ja, was sagen die Leute, wer bin ich? dann sagen die Jünger, ja, manche sagen, du bist der Jeremia, du bist der Elias, du bist der Prophet und so weiter. Und dann fragt er die Jünger, was sagt ihr denn? Und dann sagt Petrus durch den Heiligen Geist, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, das hat er nicht Fleisch und Blut offenbart, das hat er der Heilige Geist offenbart. Das heißt, wie kommen wir in unser Potenzial? Wie kommen wir in unsere Berufung durch eine Begegnung mit Jesus, indem wir Jesus besser erkennen, indem wir eine präsenzorientierte Leitung haben in unserem Leben. Jesus, er ist der Hirte, er ist der, der uns hineinführt in unser volles Potenzial. Und das ist auch gerade mein Gebet jetzt für dich, dass du heute eine Begegnung hast mit Jesus Christus und dass eine Begegnung mit ihm dich freisetzt in das Potenzial, was Gott dir gegeben hat. Nun, ein Leiter, der auf diese Autoritätsstufe, der höchsten Autoritätsstufe leitet, nämlich als geistlicher Vater, als geistliche Mutter, hat andere Motivationen, intrinsische Motivationen, als jemand, der vielleicht nur leitet aus Autorität. Einer, der aus Autorität leitet, der ist vor allen Dingen Leiter seines Arbeitskreises. Der möchte vor allen Dingen seine Ziele erreichen. Diese Ziele weiß er, dass er sie nicht selbst erreichen kann, deswegen braucht er Mitarbeiter. Aber er sieht die Mitarbeiter nur als Mittel zum Zweck, um das Ziel seines Arbeitskreises zu erreichen. Ein Leiter, der als Vater in Christus, als Mutter in Christus leitet, der ist nicht unbedingt orientiert auf Erfolg oder auf Zielerfüllung seines Arbeitskreises. Der ist vielleicht auch ein Arbeitskreisleiter, das kann sein. Aber der hat ganz andere intrinsische Motivationen. Der betet dafür, dass jedes Teammitglied sein volles Potenzial erreicht. Der hilft demjenigen, seine Ziele zu erreichen. Das heißt, was ist der Unterschied zwischen einem Manager, zwischen einem Leiter, der aus Autorität leitet, und einem Vater, einem Leiter, der wie Jesus führt. Ein Leiter, ein Manager möchte, dass sein Arbeitskreis läuft, ein Vater in Christus möchte, dass du dich entwickelst. Das tut er, indem er sich investiert, indem er regelmäßig persönliche Gespräche führt. Ja, ich persönlich als Pastor liebe es, Coaching-Gespräche zu führen. Das ist für mich meine effektivste Leitungsform. Ja, es gibt verschiedene Leitungsformen, indem wir vielleicht Gruppencoaching machen, Gruppenbesprechungen machen. Aber ich habe gefunden, wenn ich mit Leuten persönlich spreche, dass es mir leichter fällt, diesen Prozess, Leute kennenzulernen, mit Namen kennenzulernen, ihr Potenzial, ihre persönlichen Umfeld, weißt du? Es ist ja auch manchmal so, dass Menschen sind zerbrechlich. Menschen haben ihre persönlichen Baustellen. Menschen haben vielleicht gerade ihren Vater oder Mutter verlassen. Menschen sind krank. Menschen haben andere Herausforderungen. Das kann man manchmal in einem Gruppengespräch nicht wirklich thematisieren. Deswegen ist für mich als Leiter das Coaching-Gespräch das beste Instrument, meine Mitarbeiter am besten kennenzulernen. Und das tue ich so, wie ich natürlich, mein Kalender ist ja auch begrenzt, dass ich mir bestimmte Leute nehme und mich wöchentlich oder einmal im Monat oder alle zwei Wochen treffe oder telefoniere, um dann meine Mitglieder besser kennenzulernen und sie zu fördern. Das beinhaltet, dass ein echter Vater in Christus betet für seine Teammitglieder. Betet, und zwar immer mit der Jesusbrille, zu sehen, was ist das unsichtbare Potenzial, was andere nicht sehen, was meine menschlichen Augen nicht sehen können, kann ich im Gebet durch den Heiligen Geist erkennen, dass ich Menschen auch vielleicht einen anderen Namen gebe, dass ich sage, du bist vielleicht hier gar nicht am richtigen Platz, du musst vielleicht in einem anderen Ort gehen. Ne? Viele meiner Predigerinnen und Prediger habe ich entdeckt, indem ich einfach etwas gesehen habe in ihnen und gesagt, predige doch mal im Hauskreis oder predige mal in unserer kleinen Schwestergemeinde in Alfter und dann zu sehen, wie Leute sich entwickeln. Und so sind viele unserer Prediger zum Beispiel auch hineingekommen in ihre Gaben. Und geistlicher Leiter, der führt wie Jesus, der wird auch Feedback geben, natürlich vor allen Dingen durch Ermutigung, aber auch natürlich Kritik, aber Kritik in der Weise, dass man auch eine Perspektive geben kann, das hättest du besser so oder so machen können, nicht Kritik, um Menschen klein zu machen oder zu demütigen, dass wir auch mal vielleicht ein gutes Buch verschenken oder ausleihen oder Leute einfach mal mitnehmen zu Seminaren. Nun, wir finden eine sehr gute Bibelstelle in der Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. Ich muss mal ganz kurz meine Bibel holen. Und zwar möchte ich gerne lesen aus dem Philipperbrief Kapitel 2 von Vers 19. Und hier spricht Paulus von seinem geistlichen Sohn. Zudem hat er nicht nur ein Mitarbeiterverhältnis, er hat ein Vater-Sohn-Verhältnis zu ihm aufgebaut. Hier heißt es in Vers 19, Philipper 2, ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber kennt seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nah, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Wow, wenn ich diese Zeilen lese, kriege ich Gänsehaut. Ja, wir spüren, hier spricht kein Manager. Der spricht nicht von Zielen. Der spricht nicht von Erfolg. Der spricht nicht, so und so viele Leute haben sich bekehrt, so und so viele Gemeinden haben wir gegründet. Der spricht von seinen Mitarbeitern nicht als Mittel zum Zweck, sondern da spürt man, da ist eine väterliche Liebe. Da ist fast eine Zärtlichkeit, da ist eine Sorge. Der sagt sogar, ich bin traurig gewesen, weil es meinen Mitarbeitern schlecht ging. Wow! Hier sehen wir ein absolutes hohes Level von Leiterschaft. Nicht Manager, fokussiert auf Ziele, wie du bist krank, du kannst nicht mehr funktionieren, bitte tritt zur Seite, adieu, auf Wiedersehen. Nein, hier ist jemand, der ist fokussiert auf Menschen, der ist fokussiert darauf, was haben die für einen Charakter, welches Verhältnis hat er zu ihnen. Spürst du hier die Wertschätzung, mit der er über Timotheus spricht? Der platzt fast vor Stolz. Ja? Der sagt, keiner ist so wie Timotheus. Wow, Gott hat jemanden gesegnet, der solche Leiter hat. Ja? Das heißt, wir sehen hier ganz stark, das Leiterprinzip von Vaterschaft. In den Psalmen lesen wir einen Vers im Psalm 145, Vers 4. Eine Generation wird der anderen rühmen, deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. Das heißt, eine sehr interessante Wahrheit: Gemeinde muss immer eine Perspektive haben für die nächste Generation. Gemeinde muss immer ein Herz haben für die Kinder, für die kommende Generation, die Gott noch nicht persönlich kennen. Und hier sehen wir den Weg, wie Gott möchte, dass sein Wesen, dass seine Erkenntnis weitergegeben wird, nämlich von Generation zu Generation. Vater-Sohn-Beziehung. Ja. In der heutigen Gesellschaft, in der Zeit des Individualismus, sind wir ja eigentlich froh, dass nicht mehr unsere Eltern entscheiden, wen wir heiraten sollen. Ne? So war das ja früher. Vor ein paar Generationen, da hast du das nicht entschieden, da haben dann die Eltern von deiner zukünftigen Frau und deine Eltern haben dann entschieden, wen du heiratest. Sind wir ja ganz froh, dass wir in einer individuell geprägten Gesellschaft leben. Wir können selbst Entscheidungen treffen. Dennoch sehen wir, gerade in unserer individuellen, postmodernen Welt, so viel Orientierungslosigkeit ist, ja, dass dieses Prinzip Vater und Sohn Beziehung oder man lernt von einem Älteren, dass das kaum noch vorhanden ist. Leute müssen selber ihren Weg finden und viele kommen damit nicht zurecht. Bei dem Verhältnis von der Entwicklung des Timotheus von einem ganz normalen Nachfolger Jesu bis zum seiner letzten Entwicklung zu einem Apostel sehen wir verschiedene Stufen. Die erste Stufe war natürlich die Berufung. Wie hat Paulus Timotheus ausgewählt und warum hat Paulus überhaupt Timotheus ausgewählt? Wir lesen die Berufungsgeschichte von Paulus und das interessiert uns natürlich. Warum hat Paulus gerade Timotheus ausgewählt? Lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 16, Verse 1 bis 3. Da lesen wir Folgendes. Paulus aber gelangte nach Derbe und Lystra, das ist in der heutigen Türkei. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen, gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters, übersetzt eines Ungläubigen. Der war praktisch der Sohn von einer gläubigen Mutter und einem ungläubigen Vater. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, der ein Grieche war. Jetzt habe ich mal folgende Frage. Ich sage, wow, also Paulus hat jetzt diesen Mann ausgewählt, Timotheus. Und also der hatte ja einen schlechten Start, wenn man so will. Ne? Also der war jetzt, hatte einen ungläubigen Vater. Der Vater hatte anscheinend sehr großen Einfluss gehabt, sodass er noch nicht mal beschnitten war. Paulus musste ihn nachträglich noch beschneiden lassen. Wow, so viele Probleme, so viele Startschwierigkeiten. Übrigens war Timotheus nicht so der Vorzeigejünger. Ja, es gibt Bibelstellen, die kennt ihr vielleicht auch, aus 2. Timotheus 1. Da muss Paulus zu ihm schreiben, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ja, das heißt, Timotheus war von seinem Charakter eher so ein furchtsamer Typ. Ne? So jemand, wo man denkt, oh, wieso hat Paulus gerade den ausgewählt? Ne? Der war eher so ein furchtsamer Knabe. Dann hat er an einer anderen Stelle, hat Paulus ihm geschrieben, nimm auch ein bisschen Wein, um deiner ständigen Magenbeschwerden. Das Timotheus war jemand, der von Ängsten geplagt war, der hatte auch so, war so ein bisschen kränklich, Magenprobleme, wahrscheinlich hat er zu viel Sorgen gehabt. Und dann denkt man, wow, Paulus, den hätte ich niemals als Mitarbeiter, schon gar nicht für so einen harten Job wie Mission, ne, wo da öfter mal Steine fliegen. Warum hast du dir so, so ein Waschlappen, hätte man fast sagen können, ausgewählt. Ja, Paulus hat eben nicht Mitarbeiter so ausgewählt, wie ich oder du das machen würden. Paulus hatte die Jesusbrille. Wir wählen nicht Mitarbeiter aus aufgrund von äußeren, vordergründigen Dingen, sondern wir wählen Mitarbeiter aus im Gebet, in der Sicht, wie sieht Gott eigentlich zukünftige Mitarbeiter. Die Kriterien lesen wir im 2. Timotheus 1, Vers 5. Dort lesen wir: Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte, und bin aber auch überzeugt in dir. Wow, was ist das? Paulus wusste über die geistlichen Gaben seiner Mama und seiner Großmutter. Ein guter geistlicher Leiter, der dich fördern will, er erkennt das Erbe, das geistliche Erbe in dir. Ein guter geistlicher Leiter nimmt ein Blatt Papier, gibt es einem seiner Mitarbeiter, mach mal zwei Spalten, schreib auf, geistliche Gaben, natürliche Gaben deiner Mama, geistliche Gaben, natürliche Gaben deines Vaters und deiner Großeltern, und besprich, ist vielleicht ein Erbe in dir, das du noch nicht gefunden hast. Das heißt, ein geistlicher Vater wird dich ermutigen, finde heraus, was sind meine natürlichen Gaben, was ist mein Erbe, was sind meine geistlichen Gaben. In 2. Timotheus 1, Vers 6 lesen wir: Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe, was ist eine Gnadengabe, das ist ein Charisma, eine Geistesgabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Ein guter geistlicher Leiter hilft dir nicht nur dein geistliches Erbe, deine natürlichen Gaben zu finden, er hat auch einen Prozess, dass er dir die Hände auflegt. Interessant, ne? Dass durch körperliche Berührung, durch Zuwendung, durch persönliches Gebet können Geistesgaben übertragen werden. Hier sehen wir, wie stark auch der Einsatz eines guten Leiters ist, um uns zu fördern im geistlichen Bereich. Dieser Prozess ist begleitet durch väterliche Liebe und Ermutigung. Wir sehen das in den Timotheusbriefen ganz stark. 2. Timotheus 2, Vers 1. Du nun, mein Kind. Hast du schon mal gehört, dass dein Chef zu dir gesagt hat, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn? Was für eine väterliche Ermutigung, Liebe. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Aber auch Ermahnung. Nicht nur, ich liebe dich und so weiter, sondern auch Ermahnung. 2. Timotheus 3, Vers 2, Vers 3. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi. Ein guter Vater macht einen resilient, bereitet einen auch vor auf die Herausforderungen des Lebens. Durch Rat. 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Wow, hier ist ganz viel Weisheit drin. Ne? Sagt er, multipliziere dich selbst, gib dein Wissen weiter, nimm Mitarbeiter, die du lehrst, die auch das Potenzial haben, auch selber wieder Mitarbeiter zu produzieren. Also wir sehen, ein guter geistlicher Vater hat eine väterliche Liebe, ermahnt und gibt Rat und Weisheit. Dieser Prozess war begleitet durch Entwicklungsstufen. Phasen, die wir ganz klar erkennen können in der Apostelgeschichte. Da heißt es, dass Timotheus bei seiner Berufung noch ein Assistent war. Der hat praktisch das Wasser geholt, der hat die Brötchen geschmiert, ne? Apostelgeschichte 13, 6. Da war er bei Paulus. Ne? Jesus hat seine Jünger berufen, bei ihm zu sein. Zweite Phase. Timotheus bekommt mehr Autorität. Je länger er mit Paulus zusammen war, spüren wir, dass Timotheus sich entwickelt in sein Potenzial. Timotheus arbeitet als beauftragter Stellvertreter des Paulus in Ephesus. 1. Timotheus 1, Vers 3. Paulus sendet ihn, um dort in Ephesus Älteste einzusetzen. Timotheus tut das immer noch nicht aus seiner eigenen Autorität. Er ist immer noch gesandt, aber er übt diese Autorität aus durch die, die ihm gegeben worden ist. Und dann sehen wir im 1. Thessalonicher 1, Vers 1 und 1. Thessalonicher 2, Vers 7, da schreibt Paulus an die Thessalonicher Gemeinde: Wir als Apostel schreiben euch. Wer sind wir? Das ist Paulus, Silas und Timotheus. Wow. Ist Timotheus, zack, bumm, Handauflegung zum Apostel geworden? Nein, es war ein Prozess über mehrere Jahre. Das braucht aber einen Leiter, der das zulässt. Viele Leiter halten ihre Mitarbeiter klein, weil sie Angst haben, sie würden sie überholen. Ein guter Leiter fördert seine geistlichen Söhne und Töchter, sodass sie das Potenzial haben, sie vielleicht sogar von links zu überholen. Da ist ein guter Leiter nicht neidisch, sondern ein guter Leiter freut sich darüber, wenn er Leute hineingefördert hat in das volle Potenzial. Ich möchte jetzt für dich beten, dass Gott dich segnet mit dieser Vaterschaft. Vater Gott, ich danke dir. Ich danke dir für die, die jetzt gerade zuhören, die sich danach ausstrecken, Herr, gute geistliche Leiter zu sein, nicht nur ihren Arbeitskreis gut zu verwalten, sondern sich zu investieren in die nächste Generation, Vater, in die jüngere Generation. Vater, ich danke dir, dass wir Väter werden, indem wir dich erkennen. 1. Johannesbrief 2. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Möge der Vater aller Vaterschaft dich befruchten, dich fähig zu machen, eine echte geistliche Mutter, ein echter geistlicher Vater zu werden und die nächste Generation zu fördern, zu lieben, freizusetzen in den Gaben und in der Berufung, die Gott ihnen gegeben hat. Der Herr segne dich. Amen.